Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag. Heute Morgen mit dem Thema Fehler und Widersprüche in der Bibel. Gibt es sie wirklich? In einem ersten Teil wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was sagt die Bibel zu Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel? Eine ganz wichtige Stelle über Inspiration finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo der Apostel Paulus schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Ausdruck, die Schrift, war ein Begriff, der fest dastand im Judentum. Er bezeichnete die Bücher des Alten Testaments, des Tanach, wenn man das im Hebräischen sagt. Und in 2. Timotheus 3, Vers 15 geht es tatsächlich im Zusammenhang darum, 14 und 15, dass Timotheus von Kind auf die Heiligen Schriften gelehrt bekommen hat. Und weil Timotheus ein Jude war, weist das speziell hin auf das Alte Testament. Aber in Vers 15 sagt Paulus zusätzlich, dass Timotheus eben von verschiedenen gelernt hat, zusätzlich, und zwar neutestamentlichen Propheten, von Paulus und anderen. Und da haben wir eben die zusätzlichen Offenbarungen des Neuen Testaments erwähnt. Und das erklärt in Vers 16 den Ausdruck alle Schrift. Da wird zusammengefasst, das, was er von Kind auf kannte, das Alte Testament, und das, was er im Erwachsenenalter nun an neutestamentlichen Offenbarungen dazugelernt hat. Das alles zusammen ist alle Schrift, kurz AT und NT, ist von Gott eingegeben. Der Begriff von Gott eingegeben übersetzt das griechische Wort Theopneustos, wörtlich von Gott gehaucht. Es ist ja klar, wenn ich spreche, ist das nur möglich mit dem Hauch, der von der Lunge her durch den Atemkanal in den Mund, durch die Stimmbänder zuerst, dann durch den Mund, zwischen Zunge, Zähne und Lippen hindurchströmt. Nur so ist Kommunikation hörbar möglich. Nun, wenn es hier heißt, die Schrift ist von Gott gehaucht, bedeutet dies, die Bibel ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Nun beachte man, hier steht nicht, die Bibelschreiber waren von Gott inspiriert. Das wäre auch korrekt, das wird anderswo gesagt, zum Beispiel in 2. Petrus 1, 21. Aber die Aussage in 2. Timotheus 3 geht darüber hinaus. Wenn wir nur sagen würden, die Bibelschreiber waren inspiriert, könnte man immer noch den Zweifel anmelden, ja gut, aber wir wissen nicht, welche eigenen Ideen und Überzeugungen und Weltbilder sie noch zusätzlich hineingemischt haben bei der Abfassung der Bibel. Nun, 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, das Endprodukt, das Geschriebene, ist Gottes direkte Rede. Also, ganz wichtig, die Bibel in ihrem Endprodukt, so wie sie abgefasst worden ist auf Hebräisch, Aramäisch und im Neuen Testament Griechisch, ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Sie ist vollkommen und irrtumsfrei, auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. In Psalm 19, Vers 7 sagt König David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Also diese Adjektive sind sehr wichtig. Vollkommen, zuverlässig, richtig. Es gibt manchmal Leute, die stören sich, wenn man englische Ausdrücke braucht, wie inerrancy, für die Zuverlässigkeit der Bibel. Nun, es geht uns nicht um irgendwelche bestimmten englischen Begriffe. Es geht wirklich um den Inhalt der Ausdrücke wie vollkommen, zuverlässig, richtig. Das sind die Aussagen der Heiligen Schrift selbst. Eine weitere wichtige Stelle, Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Also hier wird der Reinheitsgrad der Heiligen Schrift illustriert anhand der Läuterung des Silbers. Und zwar gerade beim Bergwerk am Eingang zur Erde geläutert. Und zwar nicht einfach einmal geläutert, sondern siebenmal geläutert. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Und das will eben zeigen, die Heilige Schrift ist vollkommen Gottes Wort, ohne irgendwelche menschlichen Schlacken daran. Das ist die Selbstaussage der Bibel. Und da könnte natürlich jeder Gegner behaupten, gut, Papier oder Papyrus oder Pergament nimmt alles an. Aber können wir das auch begründen, nachvollziehbar begründen? Jawohl, dafür gibt es verschiedene Argumente, aber ein ganz besonders wichtiges ist nun unser Thema. Zweitens, erfüllte Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Wir Menschen sind ja unfähig, in die Zukunft zu schauen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, weil wir an Raum und Zeit gebunden sind. Ebenso ist es für uns ein Problem, wir können nicht zurück in die Vergangenheit und deshalb sind vollkommen zuverlässige Aussagen über die Vergangenheit auch sehr problematisch. Aber die Vergangenheit ist immer noch ein bisschen einfacher, weil wir da die Spuren und Quellen von früher haben. Aber das haben wir im Zusammenhang mit der Zukunft nicht. Und wenn man nachweisen kann, dass die Bibel die Zukunft über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg perfekt voraussagen kann, was ja von keinem Buch der Welt gesagt werden kann, weder von einem wissenschaftlichen Buch noch von einem Buch aus irgendeiner Religion wie Buddhismus, Hinduismus, Islam und so weiter, dann wäre das natürlich ein ganz eindrücklicher Beweis dafür, dass hinter der Bibel jemand steht, der über Raum und Zeit ist. Eben der ewige Gott. Nun, die Bibel ist voller Prophetie und voller erfüllter Prophetie. Ganz wichtig zu nennen ist die messianische Prophetie. Jesus Christus wurde im Alten Testament vorausgesagt. Und durch sein Kommen vor 2000 Jahren wurden über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament bezüglich des Messias, des verheißenen Erlösers, erfüllt. Wir können auch den Nachweis erbringen, dass die Schriften des Alten Testaments wirklich Jahrhunderte vor Christi Geburt geschrieben worden sind, die allerspätesten, nicht wahr? Die frühesten Schriften des Alten Testaments sind sogar noch viel weiter zurück, bis 1600 vor Christus. Also wir können ganz klar den Beweis bringen, das Alte Testament wurde vor dem Kommen Christi geschrieben und durch das Kommen von Jesus Christus wurden über 300 Prophezeiungen über den Messias erfüllt. Und das sind sehr konkrete Prophezeiungen, wie zum Beispiel, der Messias sollte ein Nachkomme von König David sein. Das konnte man vor 2000 Jahren eben nachweisen mit den damals üblichen Geschlechtsregistern, die in Jerusalem zentral gelagert wurden. Da war der offizielle Nachweis kein Problem. Jesus von Nazareth war ein Nachkomme von König David. Zweitens, er sollte in Bethlehem geboren werden. Als Fürst im Jahr 32 nach Christus auftreten. Natürlich steht im Alten Testament nicht der Ausdruck 32 nach Christus, aber in Daniel 9 wird gesagt, wie viele Jahrwochen nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems, nach der babylonischen Gefangenschaft, der Messias kommen sollte. Und wenn man diese Jahrwochen durchrechnet, kommt man exakt auf 32 nach Christus. Und genau damals, an Palmsonntag, ritt Jesus Christus als Fürst, vom Volk gefeiert als König Messias, nach Jerusalem ein. Ferner wurde vorausgesagt, er würde durch die Masse seines eigenen Volkes abgelehnt werden und schließlich gekreuzigt werden. Als Folge der Kreuzigung des Messias würde Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Alles hat sich erfüllt. Die Masse des Volkes hat vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt. Jesus Christus wurde auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems hingerichtet. Und im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem in Staub und Asche gelegt und den zweiten Tempel völlig verwüstet. Das Alte Testament hat vorausgesagt, in der Folge würde das jüdische Volk unter alle Nationen der Welt zerstreut werden und ständig Verfolgung erleiden. Auch das hat sich erfüllt. In einem Prozess von Jahrhunderten wurde das jüdische Volk wirklich aus dem Land der Väter herausgerissen und unter alle 5 Kontinente zerstreut und durch die Jahrhunderte hindurch ständig verfolgt, sodass wir eine Blutspur von 13 Millionen Toten verfolgen können, ab 70 nach Christus bis in unsere Zeit. Ein anderes Thema wäre Prophetie über Weltgeschichte in der Bibel. Solche Prophezeiungen sind über das ganze Alte Testament hinweg zerstreut, so wie auch die messianische Prophetie. Systematisch ausgezählt habe ich das einmal für das Buch Daniel, das im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist. Und ich habe alle erfüllten Prophezeiungen systematisch ausgezählt und bin dabei auf über 200 erfüllte Prophezeiungen gekommen. Allein im Buch Daniel mit seinen 12 Kapiteln. Das sind Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und darin habe ich auch den Erweis geliefert, dass das Buch Daniel wirklich im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist. Und wie sich dann die Prophetie erfüllt hat, da gebe ich auch immer den Nachweis in der Geschichtsliteratur, wo man die Belege dafür finden kann. Über messianische Prophetie hatte ich früher schon ein Buch geschrieben und auch da eben den Erweis der Erfüllung in Jesus Christus geliefert. Das Buch heißt Der verheißene Erlöser. Übrigens zum Erweis, dass das Buch Daniel wirklich im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist, noch ein paar wichtige Hinweise. Kritiker haben ja gesagt, die Prophetie in Daniel sei viel zu genau. Das könne gar nicht echte Prophetie sein. Aber da merkt man, wie sie über ihre eigene Ideologie stolpern. Weil sie es nicht für möglich halten, dass es einen Gott gibt, der über der Zeit steht und die Zukunft uns Menschen mitteilen kann in seinem Wort, sagen sie, also das kann nicht echt sein, denn es ist zu genau. Aber es ist so, man wollte das Buch Daniel runterdatieren auf das 2. Jahrhundert vor Christus. Und damit wären dann eben schon viele der Prophezeiungen, die erfüllt sind, quasi noch in der Zeit davor anzusetzen. Aber das Problem ist, das Hebräische im Buch Daniel. Heute wissen wir sehr genau, wie man Hebräisch gesprochen hat im 6. Jahrhundert. Wir wissen genau, wie Hebräisch geklungen hat im 2. Jahrhundert vor Christus, wie im 1. Jahrhundert nach Christus und so weiter. Und dann im Mittelalter. Also wir kennen die Geschichte der Sprache sehr genau und wie sich die Grammatik des Hebräischen verändert hat und übrigens auch die Rechtschreibung. Aber das Buch Daniel enthält ein Hebräisch, das entspricht typisch dem Hebräischen des 6. Jahrhunderts vor Christus. In Grammatik, Wortschatz und in Satzbau. Ja, das gehört zur Grammatik. Und dann sind ja noch gewisse Teile im Buch Daniel auf Aramäisch verfasst. Kapitel 2 bis 7. Und auch da wissen wir heute, wie man Aramäisch gesprochen hat im 6. Jahrhundert vor Christus, wie Aramäisch geklungen hat im 2. Jahrhundert vor Christus, wie es geklungen hat im 1. nach und so weiter. Und auch da muss man sagen, das Aramäisch im Buch Daniel ist das Aramäisch aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Ja, das ist sehr schlecht für die Kritiker, aber das über solche Fakten können sie sich nicht einfach hinwegsetzen. Nun, ein weiteres Beispiel wäre Prophetie über Endzeit. Nach der Bibel ist die Endzeit nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehren wird aus der weltweiten Zerstreuung, die ja eine Folge der Verwerfung des Messias war. Und in dieser Epoche werde dann der Messias ein zweites Mal kommen, nicht mehr, um als Opfer für unsere Sünden zu sterben, wie beim ersten Mal, sondern um als König der Welt Ordnung auf Erden aufzurichten. Nun, das habe ich auch systematisch angegangen. Und da komme ich beim Auszählen auf über 160 erfüllte Prophezeiungen über Endzeit, die sich in der Zeit von 1882 bis heute 2010 erfüllt haben. Darüber bin ich gerade noch dran, ein Buch zu schreiben, und es ist bald zu Ende. Ist bald vollendet jetzt. Nun, 1882 markiert in der Geschichte das Jahr, in dem die erste massive Rückwanderungswelle von Juden heim ins Land der Väter ihren Anfang genommen hatte. Und darum ist dieses Datum so wichtig und in dieser Zeit über 160 erfüllte Prophezeiungen. Und die Prophezeiungen sind so konkret. Und das macht natürlich deutlich, die Bibel ist einzigartig, denn es gibt keine Parallelen irgendwo sonst in der Weltgeschichte. Ich möchte das an einigen Beispielen jetzt ganz konkret belegen. In 5. Mose 28, 63 bis 64, geschrieben 1566 vor Christus. Da spricht Mose über die Folgen, wenn der Messias verworfen wird. Er spricht über Verlust des Landes und weltweite Zerstreuung. Und da sieht man, wie konkret das formuliert ist. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Was ist das Ende der Erde? Nun, das sind die extremsten Regionen des Festlandes vom Land Israel aus gesehen, das ja seinerseits sich befindet am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Also die Enden der Erde wären Nordamerika, Kanada, Alaska und Australien bis hin nach Tasmanien, Feuerland im Süden von Amerika bis nach China, von Schweden bis nach Südafrika. Und tatsächlich überall hin sind Juden ab dem Jahr 70 nach Christus als Volk zerstreut worden. Aber die Rückkehr war auch konkret vorausgesagt und nicht so, dass man das irgendwie hineininterpretieren müsste. Ein Beispiel, Hesekiel 36, Vers 24, geschrieben im 6. Jahrhundert vor Christus. Also Jahrhunderte vor der weltweiten Zerstreuung der Juden. Und da sagt Gott zu seinem Volk, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Bei diesem Text muss man nicht irgendwie interpretieren. Es ist von selbst verständlich. Und wir sind heute Augenzeugen, dass 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern in den Jahren 1882 bis heute zurückgekehrt sind in das Land der Vorfahren, ins Land Israel. Jetzt gebe ich noch ein Beispiel, Jesaja 11, Vers 11. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien und aus Mizraim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Ich lese noch Vers 12 dazu. Und er wird den Nationen ein Panier erheben oder eine Fahne und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den 4 Enden der Erde. In diesem Vers, Jesaja 11, 11, haben wir zahlreiche geografische Begriffe. Zunächst wollen wir anschauen, aus Assyrien und aus Shinear. Das weist hin auf die Rückkehr der Juden aus dem Nord- und aus dem Südirak. Denn Assyrien bezeichnet in der Bibel das Gebiet des heutigen Nordirak. Dort befanden sich die alten assyrischen Städte wie Ninive, Assur und Kalach. Dann haben wir den Begriff Shinear. Das ist im Hebräischen eine Bezeichnung für die Gegend des heutigen Südirak, da wo auch die Stadt Babylon war, da wo das Land der Sumerer war. Nun, es ist so, im 20. Jahrhundert gab es noch eine jüdische Gemeinschaft im Irak von etwa 150.000 Menschen. Und manche von ihnen waren Nachkommen von Juden, die vor 2600 Jahren durch König Nebukadnezar von Babylon einst aus ihrem Land weg deportiert worden waren ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. In den Jahren 1941 bis heute verließ aber die jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Das hing damit zusammen, 1941 gab es eine Verbindung, man kann sagen, eine Achse des Bösen zwischen Irak und Nazi-Deutschland. Und so kam es 1941 zu einer Massenabschlachtung der Juden in Bagdad. Und das hat zu einem Massenexodus der Juden aus dem Irak geführt. Und zwar so, dass heute sind vielleicht noch etwas mehr als 20 alte Juden im Irak zu finden. Die ganze Gemeinschaft ist ausgezogen, nach Jahrtausenden des Aufenthalts in diesem Gebiet. Nun, die Bibel ist hier sehr genau. Sie spricht über Assyrien und Shinear. Und ich habe auch da die Quellen und die Belege von den Städten, wo Juden im 20. Jahrhundert im Irak gelebt haben. Und wir können also ganz genau belegen, das sind Städte im Nordirak und im Südirak. Nicht wahr? Es wäre ziemlich dumm, wenn es im Südirak, sagen wir, gar keine jüdische Gemeinschaft gegeben hätte. Und die Bibel sagt, sie werden aus Assyrien und aus Shinear ausziehen. Aber wir können den Beleg ganz klar liefern. Diese 2 Prophezeiungen haben sich schon mal so erfüllt. Jetzt schauen wir Punkt 3 und 4 an. Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Unser Text sagt, Sie werden heimkehren aus Mitzrayim und aus Patros. Patros geht zurück auf das altägyptische Hieroglyphenwort Peteres. Man schreibt nur die Konsonanten, wie man hier sieht. Und es ist so im Altägyptischen, von den meisten Wörtern weiß man ja nicht, wie sie ursprünglich ausgesprochen worden sind. Und da, wo man nicht die Aussprache kennt, da setzt man einfach E ein. Ja? Darum sagt man Peteres. Aber im Althebräischen, im Alten Testament haben wir den Namen Patros. Und das heißt, das Südland, das ist der Begriff, der geografische Spezialbegriff für Oberägypten. Das bezeichnet also das Niltal zwischen Kairo und Assuan. Dann haben wir aber noch den Begriff Mitzrayim. Mitzrayim bedeutet Ägypten und im Speziellen Unterägypten. Also Unterägypten, das ist das fruchtbare Nildelta. Ja, und nun sagt die Bibel, die Juden werden in der Endzeit aus Ober- und Unterägypten zurückkehren. Und tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert gab es eine jüdische Gemeinschaft von etwa 80.000 Juden in Ägypten. Auch diese Gemeinschaft geht zurück in die Zeit sogar vor Christi Geburt. Gab es schon eine jüdische Kolonie in Ägypten. Aber um 1948 waren noch 80.000 Juden da, übrigens sehr gut in die ägyptische Gesellschaft integriert. Die meisten lebten in Kairo und Alexandria. Und auch da musste ich ziemlich Arbeit leisten, bis ich dann den Nachweis erbringen konnte, wo Juden gelebt haben in Oberägypten. Und wir können beides nachweisen. Also in Unterägypten, nebst Alexandria und Kairo, in Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohala, Kubra und Danta. Aber es gab auch blühende Gemeinschaften in Oberägypten, in Fayyum, Beni Suef, Minya, Assuan und Kena. Und nun, wie hat sich die Prophetie aus Jesaja 11,11 erfüllt? Ab 1948 verließen praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen. Heute gibt es noch etwa 100 Juden in Ägypten. Und der Grund war der unmittelbare Grund. 1948 am 14. Mai wurde der Staat Israel gegründet. Und das hat in den arabischen Ländern rund um Israel herum zu furchtbaren Judenverfolgungen geführt. So gab es in Ägypten schreckliche Judenverfolgungen mit Massenabschlachtungen, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Und das hatte zur Folge, dass es zu einem modernen Exodus aus Ägypten kam. Und somit hat sich auch dieses Wort erfüllt. Nicht wahr? Im Bibeltext haben wir gelesen, Gott werde noch ein zweites Mal seine Hand ausstrecken und seinen Überrest holen aus Ägypten und aus all den anderen Orten. Das ist sehr interessant, weil der Exodus fand ja einst statt, Exodus aus Ägypten fand einst statt unter Mose um 1606 vor Christus. Und die Bibel sagt, damals habe der ewige Gott Israel mit wörtlich starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten erlöst. 2. Mose 13, Vers 3. Und nun sagt Jesaja, der Herr werde in der Geschichte noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und sie aus Ägypten holen. Aber nicht nur aus Ägypten, sondern aus all den anderen Ländern ebenso. Aber dieses zum zweiten Mal ausstrecken meint also das Phänomen der Befreiung der Juden aus Ägypten wird in der Endzeit eine Parallele haben, zusammen mit der Heimführung aus allen möglichen Ländern der Welt. Ein Teil dieser 80.000 ägyptischen Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und den USA. Aber das Land, das die meisten ägyptischen Juden, und zwar Zehntausende von ihnen, aufnahm, war Israel. Übrigens haben wir in der Prophetie auch einen Hinweis, dass es eben zu einer Rückkehr kommen wird, die nicht immer direkt ins Land Israel ist, sondern auch über indirekte Zwischenstationen. Nun, eine siebte Prophetie aus dem gleichen Vers, Jesaja 11, 11. Wir haben gelesen, sie werden kommen aus Elam. Elam als Ländername bezeichnet das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran. Das ist übrigens das Gebiet, wo auch eines der wichtigsten Atomzentren des Irans sich heute befindet. Nebenbei gesagt, die elamitische Stadt Susa in diesem Gebiet war die Hauptstadt und Winterresidenz der Könige früher im persischen Weltreich. Also Elam weist in der Bibel speziell auf das Gebiet Persien, Iran hin. In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran. Auch da wieder als Folge der Staatsgründung Israels, weil es zu so massiven Verfolgungen kam in der islamischen Welt. In der Folge der islamischen Revolution von 1979, das sollte ja die Vorzeigerevolution sein für alle anderen islamischen Staaten, um den Islam eben neu zur vorherrschenden Religion der Welt werden zu lassen. In der Folge der islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Wir können sagen, ab 1948 verließen insgesamt ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt emigrierten im 20. Jahrhundert etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. Achter Punkt, Rückkehr aus Syrien. In unserem Bibeltext heißt es, sie werden zurückkehren aus Hamat. Übrigens, alle diese geografischen Begriffe, die könnte man selber identifizieren, ohne dass man Hebräisch beherrschen würde. Nehmen Sie irgendein Bibellexikon und schlagen Sie nach, was ist Assyrien, wo lag Assyrien, was ist Shinear, wo lag Shinear, und Sie werden das alles genauso herausfinden. Also man braucht gar nicht ein Spezialist zu sein, um diese Dinge herauszufinden. Hamat wird in einem Bibellexikon erklärt, bedeutet erstens heutige Stadt Hama am Orontes, im heutigen Syrien. Und Hamat kann aber auch bezeichnen das Land Hama, also das Land, das durch die Stadt den Namen bekommen hat. Und so kann man hier sagen, in Jesaja 11, 11, da haben wir jetzt immer Ländernamen gefunden. Kein einziger Städtename, ja? Und das macht klar, dass Hamat eigentlich hier auch nicht eine Stadt meint nur, sondern ein Land. Und so weist das Land Hama hin eben auf das Gebiet des heutigen Syrien. In den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26.000 syrische Juden nach Israel zurück. Nun Prophetie 9, Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Nicht wahr? Unser Text sagt, sie werden zurückkehren aus Kusch. Der geografische Name Kusch, das kann wieder ein Bibellexikon klären, bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Und zwar insbesondere das heute als Sudan bezeichnete Land. Aber im weitergefassten Sinn ebenso Äthiopien. Darum haben auch manche Bibelübersetzungen Kusch übersetzt schon im Text mit Äthiopien. Ich ziehe es aber vor, dass man den hebräischen alten Namen belässt, eben weil wir unter Äthiopien nicht heute nicht mehr den Sudan verstehen. Aber dabei bezeichnet Kusch ganz speziell das Gebiet des Sudans und dann im weiteren Sinn von Äthiopien. Nicht wahr? Jesaja hat das geschrieben um etwa 700 vor Christus. Das war ein Risiko. Soll es dann wirklich in der Zeit, in der dann die Juden aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehren, Juden geben im Sudan, in Schwarzafrika? Nun, es war einfach so. Es gab bis ins 20. Jahrhundert, bis in unsere Zeit, eine jüdische Gemeinschaft in Äthiopien. Aber im 20. Jahrhundert mussten sie durch grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen hindurchgehen. Das führte dazu, ab 1977, da wanderte eine große Anzahl von übrigens schwarzen Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. 4.300 äthiopische Juden wurden dann in geheimen Operationen aus dem Sudan nach Israel ausgeflogen. Vom 21. November 1981 bis zum 5. Januar 1985 fand die sogenannte Operation Moses statt. In dieser Zeit wurden 11.000 Juden aus dem Sudan ausgeflogen. Aber leider kam es zu Indiskretionen in den Medien. Die Medien sind oft ein echtes Problem. Und das führte nämlich zu einem vorzeitigen Abbruch dieses dramatischen Unternehmens. Die arabische Welt war empört. Die arabische Liga hat die Operation Moses wörtlich verurteilt als einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Aber trotzdem, die USA verhandelte weiterhin mit dem islamischen Land Sudan, nämlich mit der Hauptstadt Khartoum. Und so kam es zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt circa 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1991 haben eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba übernommen. Damals kam es ja zur Flucht von Mengistu Haile Mariam. Dies ermöglichte ab dem 24. Mai die Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Herkules C-130S Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um damals die Kapazität der Flugzeuge deutlich zu erhöhen, hat man zuvor die Sitze aus den Flugzeugen entfernt. Und da hat man richtig aufgefüllt. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Und nebenbei gesagt, die mussten darauf achten, dass sie kein einziges arabisches Land bei der Rückkehr überflogen. Und so wurden sie heimgeführt. Übers Rote Meer, über Eilat, nach Tel Aviv. Ja, jetzt kommen wir zu Punkt 10. Es geht immer noch um Jesaja 11,11. Sie sehen, nur ein Vers, ja? Da heißt es, Gott wird sie zurückbringen aus den Inseln des Meeres. Da lohnt es sich, Hebräisch zu können. Das Wort, das allgemein übersetzt wird mit Inseln des Meeres, Inseln ist hier Hebräisch Iyim. Und da ist nun ganz wichtig, dass man in Lexikas erfährt, das Wort Iyim im Alten Testament bezeichnet nicht irgendeine Insel. Also man hätte damit nicht die Insel Hawaii bezeichnen können. Sondern dieser Ausdruck, das kann man übrigens eben auch als Nicht-Hebräisch-Spezialist nachlesen in dem berühmten Kommentar von Kyle Delitzsch zum gesamten Alten Testament in etwa 10 Bänden. In Band 1, Seite 134, erklären diese beiden, Kyle Delitzsch, muss ich vielleicht noch erklären, gehörten zu den größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts. Das waren zwei deutsche Gelehrte. Und da wird erklärt, Iyim bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstengebiete, Küstenländer des Mittelmeeres, auf der europäischen Seite von Kleinasien bis nach Spanien. Ich war dieses NASA-Bild hier ist wirklich gewaltig. Hier haben wir Ägypten, Unterägypten, da mit dem Nildelta. Hier die Sinai-Wüste und da das Land Israel. Hier erkennt man noch das Tote Meer. Dann im Norden kommt Libanon, Syrien. Ganz da oben die Türkei. Und da sehen wir die Küstenländer auf der europäischen Seite und eben die vorgelagerte Inselwelt. Also das Wort Iyim im Alten Testament bezeichnet speziell dieses Gebiet, könnt ihr sagen, das ist das alttestamentliche Wort für Europa. Iyim wäre ein Thema für sich. Europa im Alten Testament. Dass wir nur diesen Stellen nachgehen würden über die Iyim. Ganz interessant, was da steht. Aber wir beschränken uns auf Jesaja 11, 11. Wann sind die Juden gekommen aus den Iyim? Nun, die erste Einwanderungswelle fand ja statt 1882 bis 1903, damals aus Russland. Dann kam die zweite, dritte, vierte Welle. Und die fünfte Einwanderungswelle, das ist die Zeit 1932 bis 1938. Also die Epoche der Machtergreifung Hitlers in Deutschland. Und damals flohen ca. 250.000 Juden aus Europa. Vor allem aus Deutschland. Mein Kompositionslehrer, der israelische Komponist Jehoshua Lackner, floh in dieser Epoche damals aus Tschechoslowakei als etwa 14-jähriger Junge. Ja, und dann kam die Aliyah B, so nennt man die nächste Welle, 1939 bis 1947, das ist die sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges. Die Engländer haben als Kompromiss mit den Muslimen das Land, damals Palästina genannt, für Juden weitgehend verschlossen. Und so wurde es zu einem echten Problem für Juden, die vor der Nazi-Vernichtung aus Europa fliehen wollten. Und trotzdem, trotz dieser gewaltigen Hürden, gelang es dennoch Tausenden von Juden, damals während der Aliyah B-Zeit einzuwandern. Aber dann mit der Staatsgründung 1948 kam die große Wende. Bis 1970 kehrten aus Polen 156.011 Juden heim. Aus der Tschechoslowakei über 20.500, aus Rumänien über 229.000, aus Bulgarien 48.642, aus Ungarn über 24.000, Jugoslawien über 8.000, Österreich mehr als 4.000, aus Deutschland nochmals über 11.500, aus der Schweiz 1.899, ist halt ein kleines Land, Italien 3.619, aus Frankreich fast 26.300, aus England über 14.000, aus Belgien über 3.450, aus Holland 3.603, aus Schweden 880, aus Spanien 567 und aus der Türkei. Das gehört ja auch zu den Iyim, nicht wahr? Ist in diesem Begriff enthalten, kehrten 58.288 türkische Juden heim. Also ganz gewaltig, wenn man die Präzision der Erfüllung biblischer Prophetie anschaut. Und das über Jahrtausende hinweg. Die Prophetie ist über 2700 Jahre alt und wir sehen heute die Erfüllung in der jüngsten Vergangenheit. Nun kommen wir zu drittens. Warum vertraue ich der Bibel? Ich habe diesen Titel ganz bewusst sehr persönlich gewählt. Ich kann das für mich so erklären. Ich habe durch die erfüllte Prophetie klar erkannt, dass Jesus der Messias ist. Diese über 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus hin sind für mich als junger Mensch ein ganz wichtiger Beweis gewesen dafür, dass Jesus Christus wirklich der von Gott gesandte Erlöser ist. Nun hat also das Alte Testament mich ganz klar bestätigt, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus anerkannte selber als Messias das gesamte Alte Testament als Gottes Wort. In Matthäus 5, Vers 17 sagte er, wähne nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und weiter erklärt er, dass kein Jota und kein Tüttel an dem Gesetz vergehen wird. Was ist das Jota? Der kleinste hebräische Buchstabe. Nur so ein kleines Strichlein. Und was ist ein Tüttel? Es ist kein Buchstabe, sondern das ist ein Buchstabenteil. Es fällt dir auf, wenn man Hebräisch einfach so anschaut, auch wenn man das nicht lesen kann, dass viele Buchstaben so ähnlich aussehen. Nicht wahr? Und tatsächlich zum Beispiel B und K, Bet und Kaf, sehen ganz ähnlich aus und auch andere. Und wie kann man die unterscheiden? Nur an einem kleinen Strichlein, das zum Beispiel Bet und Kaf voneinander unterscheidet. Und dieses kleine Buchstaben unterscheidende Strichen nennt man Tüttel. Und der Herr sagt, kein Jota und kein Tüttel wird vergehen. Also Jesus Christus steht ganz klar zum Alten Testament als dem Wort Gottes, das eben bis in den letzten Wortlaut hinein Gottes Wort ist. Die Schrift ist von Gott gehaucht, nicht wahr? Haben wir gelesen. Jesus Christus gab seinen Aposteln seine persönliche Autorität. Das sind also die 12 Apostel mit einem Auftrag speziell für Israel und dann später der Apostel Paulus mit einem Auftrag speziell für die Nicht-Juden, für die anderen Völker. Der Herr Jesus Christus kündigte die Inspiration des Neuen Testaments an. In Matthäus 10, ab Vers 1, macht er deutlich, dass die Apostel seine Autorität haben. Wer die Apostel annimmt, nimmt Jesus Christus an. Wer sie ablehnt, lehnt ihn ab. Und in Johannes 14, Vers 26 hat der Herr Jesus angekündigt, der Heilige Geist wird bald kommen. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und diese Erinnerung führte zur Abfassung der Evangelien. Also das Zeugnis über die Worte Jesu. Dann in Johannes 15, 26 sagte der Herr Jesus, der Heilige Geist wird von mir Zeugnis ablegen. Und dieses Zeugnis finden wir ganz besonders in der Apostelgeschichte. Dort werden die ersten 30 Jahre, 32 bis 62 nach Christus, des christlichen Zeugnisses beschrieben. Und zwar speziell ab Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Nachfolger Jesu. Und so weist das hin, besonders auf die Apostelgeschichte. Und schließlich in Johannes 16, 12 bis 13 sagt der Herr Jesus, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Und das ist ein Hinweis auf die Briefe, auf die 21 Briefe, 3x7 Briefe, im Neuen Testament geschrieben durch die Apostel und neutestamentlichen Propheten, wie Jakobus und Judas. Und da finden wir die volle Offenbarung und Enthüllung der Gedanken und Ratschlüsse Gottes. Dinge, die im Alten Testament und in den Evangelien noch nicht gesagt worden waren, wurden dort in diesen Briefen enthüllt. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und schließlich wird dort noch angehängt in Vers 13, Johannes 16, Vers 13, und das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich ganz besonders in der Abfassung des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, dann bestätigt. Denn die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Also, Jesus Christus bestätigt somit durch seine Autorität das Alte und auch das Neue Testament. Nun, ich vertraue Jesus Christus nicht einfach durch einen Sprung ins Dunkle, sondern ich habe den Beweis der erfüllten messianischen Prophetie. Und zwar so beweiskräftig, wie es heißt von Paulus in Apostelgeschichte 9. Er hat durch die Schriften bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Und von Apollos wird das auch gesagt in Apostelgeschichte 18. Er hat durch die Schriften bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Nun, ich vertraue voll und ganz den Aussagen von Jesus Christus. Entsprechend, wie das Paulus gesagt hat in 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Interessant, diese Kombination von Wissen und Glauben. Es gibt Leute, die glauben etwas einfach durch einen Sprung ins Dunkle. Aber das ist keine Basis. Und wenn jemand so Christ ist, dann hat er keine Basis für seinen christlichen Glauben. Aber wenn er sagen kann, ich weiß, wem ich geglaubt habe, dann gleicht das eben jemandem, der mit einem Bergführer zusammen eine schwierige Tour macht. Und in ganz schwierigen Situationen muss der Bergführer dann sagen, jetzt muss man den Fuß so setzen, jetzt so, jetzt muss man das machen, jetzt muss man dort einen Stein ergreifen. Und wenn man das genau so macht, wie er das sagt, dann gibt man sich nicht blind dem Schicksal hin. Man versteht vielleicht nicht unbedingt wieso, aber man weiß ja, dass der Mann eben hier zuverlässig ist, ein Experte ist, ein Fachmann, dem man hier trauen, vernünftigerweise trauen soll. Und so ist es eben, wenn man dann als Christ sagen kann, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich habe in 42 Jahren Glaubensleben erfahren, wie eine Schwierigkeit beim Bibellesen nach der anderen gelöst werden konnte. So, jetzt machen wir an dieser Stelle Pause und dann gehen wir zu drittens, Probleme lösen. Wir kommen jetzt zu drittens, Probleme lösen. Ich möchte einfach ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen zuerst vorstellen, wie man vorgehen muss, wenn man mit irgendwelchen Problemen beim Bibellesen konfrontiert wird. Und danach werden wir an konkreten Beispielen diese Grundsätze anwenden. Erstens einmal braucht es beim Bibellesen Demut. Und da muss man sich nicht sehr bemühen, wenn es geht um diese Dinge, dass wir uns bewusst sind, ich bin als Mensch sehr limitiert. Bezüglich A. Erfahrung. B. Wissen. C. Bildung. Und das gilt auch für solche, die sehr gebildet sind. Die sind immer nur teilgebildet. D. Wahrnehmung. E. Gesichtskreis. Und F. Logik. Etc. Es ist manchmal sehr schön und interessant zu sehen, wie selbst große Mathematiker erwischt werden bei ganz unlogischen Folgerungen. Ja, nur so ein Beispiel. Als Kind bin ich oft spazieren gegangen mit der Familie an der Limmat und da gab es immer weiße Schwäne. Hätte ich also aus meinem kindlichen Gesichtsfeld irgendetwas gehört von schwarzen Schwänen, hätte ich sagen können, ist nicht möglich, gibt's nicht. Ich habe immer nur weiße Schwäne gesehen. aber es gibt sie tatsächlich. Nicht aus unserem Umfeld, aber zum Beispiel von Australien her. Und in der Zwischenzeit sind auch manche schwarze Schwäne auch in der Schweiz anzutreffen. Aber eben, um zu zeigen, wie man die eigene Erfahrung, den eigenen Gesichtskreis, den muss man eben als immer eingeschränkt sehen. Und wenn man aus diesem eingeschränkten Gesichtskreis dann heraus allgemeine Aussagen machen will, und gerade auch über die Bibel, ist das sehr gefährlich. Zweitens muss man sich fragen, was sagt der hebräische, aramäische und griechische Grundtext? Natürlich ist jetzt das ein Punkt, wo man sagen kann, das kann nicht jeder. Man muss diese Sprachen kennen. Jawohl, kann nicht jeder. Aber wenn es eben Probleme gibt, muss man das auch von Spezialisten abklären lassen, was steht wirklich im Grundtext da. Und wir haben viele Übersetzungen zur Verfügung. Und so kann man auch, ohne die Grundsprachen zu kennen, kann man über die Übersetzungen eben sich sehr an den Grundtext annähern und sieht, ob da irgendwelche Klärungen von der Übersetzung her eben gemacht werden können. Drittens ist es wichtig, exakte Berücksichtigung der Wortbedeutungen, der Grammatik, des Sprachgebrauchs zu unterscheiden. Man muss sich fragen, ist der Text Poesie oder ist es Prosa? Erzählung. Handelt es sich um Apokalyptik? Das sind prophetische Bilder, wie zum Beispiel im Buch Daniel, Daniel 7. Da wird gesprochen von einem Löwen mit Adlerflügeln, von einem Leoparden mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das sind Bilder für etwas anderes. Das ist apokalyptische Sprache. Wer also jetzt eben Apokalyptik liest und dann behaupten würde, es gäbe solche Tiere irgendwo im Urwald, der hat nicht ganz verstanden, worum es hier eigentlich geht. Ja? Apokalyptik will nicht über Tiere, die es gibt, sprechen, sondern diese Bilder sind kraftvolle Vergleiche. Dann ist es eben wichtig, dass man zum Beispiel feststellt in 1. Mose 1, da haben wir es nicht zu tun mit einem Gedicht. Und da hat es doch schon manche liberalen Theologen gegeben, die haben gesagt, ja, 1. Mose 1 will uns nicht erzählen, wie das war bei der Schöpfung, sondern wir müssen das verstehen als eine Lobeshymne auf den Schöpfer. Ja, aber 1. Mose 1 ist nun eben gerade keine Lobeshymne, sondern es ist Erzählung in Prosa. Es ist nicht mal dichterische Sprache, es ist wirklich nüchterne Sprache der Erzählung. Aber wenn die Bibel spricht eben von, sagen wir, von einem Gleichnis, dann ist es wichtig, dass wir das Gleichnis eben als Gleichnis verstehen und nicht als wörtlichen Tatsachenbericht, der so geschehen ist. Ich war, manchmal gibt es Leute, die spotten über bibeltreue Christen und sagen, in der heutigen Zeit noch nehmen die die Bibel wörtlich. Ja, hier muss man den Spieß drehen. Wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, dann heißt es, dass wir ein Gleichnis wörtlich als ein Gleichnis nehmen und nicht als einen Tatsachenerzählungsbericht. Und wenn es geht eben um Poesie, dann nehmen wir das als dichterische Beschreibung, zum Beispiel im Psalm 19, die Sonne, die wie ein Held sich freut zu durchziehen ihre Bahn. Das ist dichterische Sprache. Und wir unterscheiden aber eben in 1. Mose 1, da geht es nicht um Poesie, sondern da geht es wirklich um Erzählung, wie es geschehen ist. Also wir müssen dann auch unterscheiden, geht es da um Geschichtsschreibung oder geht es um eine symbolische Erzählung? Darstellung, muss ich sagen, nicht Erzählung. Diese Dinge müssen genau berücksichtigt werden. Die verschiedenen Gattungen. Viertens ist es wichtig zu berücksichtigen Sitten, Gebräuche, alte Gesetze, Hintergründe und so weiter. zum Beispiel in der Geschichte von Abraham und Sarah. Plötzlich lesen wir da, wie Abraham noch eine zweite Frau heiratet, Hagar. Nun darf man das nicht irgendwie verstehen als eine Rechtfertigung für Polygamie. Aber wenn wir die Hintergründe kennen, wissen wir, dass unter den heidnischen Völkern im Nahen Osten gab es damals die Gesetzgebung, wenn eine Herrin keine Kinder kriegt, dann kann der Herr eine Sklavin heiraten und ihre Kinder werden dann als Kinder der Herrin gerechnet. Also sehen wir, Abraham und Sarah haben sich damals dem Zeitgeist angepasst, aber dieser Hintergrund der Sitten und Gesetze hilft uns eben einzuordnen, was da geschehen ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie von Gott akzeptiert worden wäre. Und tatsächlich, wenn man in 1. Mose 16 am Schluss liest und dann Kapitel 17, merkt man, dass Gott in der Folge 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham sprach. Das hat also zu einer totalen Kommunikationsstille von Jahren geführt. Fünftens ist es wichtig, dass man die Heilsgeschichte berücksichtigt. Dass man die großen Bögen sieht, die umfassenden Zusammenhänge, aber auch die Offenbarungsentwicklung in unterschiedlichen Heilszeitaltern. Nicht wahr? Die Zeit in der Bibel vor dem Sündenfall, die Zeit der Unschuld im Paradies, muss man klar unterscheiden von der Zeit danach. Also die Grausamkeit in der Tierwelt, die war nicht von Anfang an da, war noch nicht da, als Gott nach den Schöpfungstagen alles sah, was er gemacht hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Sondern diese Grausamkeit kam erst mit dem Sündenfall hinein. Und darum muss man diese Unterschiede ganz klar beachten. Man muss auch unterscheiden, später schließt Gott den Bund mit Israel am Sinai, gibt Israel das Gesetz vom Sinai, und da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Eine Zeit nicht unter Gesetz und dann eine Zeit unter Gesetz. Man muss auch beachten, dass das Gesetz vom Sinai nur einem Volk, dem Volk Israel, gegeben worden ist und nicht alle Völker unter dieses Gesetz gestellt worden sind. Und da müssen wir unterscheiden. Im Neuen Testament wird uns klar gemacht, die Epoche jetzt seit dem Kreuz von Golgatha ist nicht mehr die Zeit des Gesetzes, sondern es ist die Zeit der Gnade, wo Gott seine frohe Botschaft unter allen Nationen ausbreiten lässt und die Menschen einlädt, die Gnade Gottes im Glauben zu ergreifen. Und dann macht die Bibel klar, ganz am Schluss der Heilsgeschichte wird es das tausendjährige Friedensreich geben, wo Gott bei offener Ungerechtigkeit immer direkt und sofort eingreifen wird. Da wird Gott eine direkte Regierung haben, während die Zeit, in der wir leben, eine Zeit der indirekten Regierung ist. Und darum ist es möglich, dass Menschen in der heutigen Zeit fragen, wo ist Gott, warum greift er nicht ein? Angesichts all dieser Ungerechtigkeit in der Welt, dann können wir sagen, das ist nur eine Frage der Zeit. Gott wird eingreifen und er wird eine direkte Regierung ausüben, aber das wird erst dann sein, wenn Jesus Christus als König der Welt zurückgekehrt ist. Und so müssen wir also diese verschiedenen Entwicklungen und verschiedenen Epochen der Heilsgeschichte unterscheiden, sonst versteht man vieles einfach nicht. Wie ist es möglich, dass da im Gesetz steht von Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann in der Bergpredigt, wenn jemand dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere an. Das darf man nicht miteinander vermischen. Und nebenbei gesagt, ist das Auge um Auge nicht eine Anweisung für das alltägliche Leben, sondern da geht es um die Gerechtigkeit vor Gericht. Dass also das Gericht angemessen bestrafen muss, so dass die Strafe der betreffenden Tat entspricht, die begangen worden ist und nicht übertrieben bestraft werden darf, zum Beispiel. Oder dass man einfach darüber hinweggeht. Die Strafe vor Gericht muss angemessen und gerecht dementsprechend, was geschehen ist. Aber es ist eben eine Anweisung für den Umgang vor dem Gericht und auch nicht eine Anweisung für das alltägliche Zusammenleben. Denn im gleichen Alten Testament wird auch gesagt, wird klargemacht, dass wir nicht ständig vor Gericht gehen und mit den Leuten so Rechtsstreit führen. Das sind ja kranke Leute, die ständig vors Gericht gehen, oder? Bei jeder Ungerechtigkeit, die sie erfahren, sofort müssen sie das Gericht und ihr vermeintliches Recht einschalten. Nein, so gibt die Bibel auch im Alten Testament Hinweise, wie man eben im Zivilleben Ungerechtigkeiten ertragen soll, ohne ständig seine Gerechtigkeit durchzusetzen. Aber eben nur grundsätzlich, diese Dinge muss man unterscheiden, sonst kommt man dann zur ungerechten Auffassung, das sind Widersprüche. Nein. Wir müssen schauen, in welche Zeitepoche gehört das und in welches Umfeld. Geht es jetzt hier ums Zivilleben oder geht es hier um eben das öffentlich-rechtliche Leben? Ja, das ist ein bisschen theoretisch gewesen. Jetzt wollen wir das an Beispielen, viertens, konkret festmachen. Eine erste Frage ist Erschaffung der Tiere vor dem Menschen. Nun, die Frage kommt von daher. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir: Und der Herr Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also Kapitel 2, Vers 7. Jetzt lesen wir später in Vers 19, und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Wenn man Kapitel 2 in 1. Mose liest, könnte man denken, zuerst wurde der Mensch erschaffen, und dann später, Vers 19, da wurden die Tiere. Die Säugetiere, Tiere des Feldes und die Vögel geschaffen. Aber in 1. Mose 1, Vers 24, da lesen wir im Zusammenhang mit dem sechsten Schöpfungstag, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach seiner Art. Und es ward also. Und Gott machte die Tiere der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Also hier werden ganz klar die Tiere der Erde zuerst erschaffen, am Anfang des sechsten Tages, und danach, am gleichen Tag, die Menschen. Was aber die Vögel anbetrifft, so werden die schon am Tag zuvor, am fünften Schöpfungstag, erschaffen. Jetzt, wie muss man das Problem lösen? Nun, hier hilft eben die genaue Kenntnis der hebräischen Grammatik. Die Zeitverhältnisse in Kapitel 1 sind ganz klar. Denn dort wird die ganze Schöpfung betont in ihrem zeitlichen Ablauf beschrieben, in den sechs Tagen und dann der siebte Tag der Vollendung und der Ruhe. In Kapitel 2 steht nicht der chronologische Ablauf im Vordergrund, sondern in Kapitel 2 werden wichtige Details, die im ersten Kapitel nicht erwähnt wurden, werden da ausführlich beschrieben. Und der Akzent liegt übrigens auf dem Menschen. Das ist auch der Grund, warum in Kapitel 2 Gott immer genannt wird, der Herr Gott, Yahweh Elohim. Denn Elohim ist in der Bibel der Name für Gott, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Aber Yahweh ist in der Bibel der Gott, der mit dem Menschen durch einen Bund in Beziehung tritt. Nun, in Kapitel 2 geht es darum, wie Gott mit dem Menschen, den er erschaffen hatte, in eine Bundesbeziehung tritt. Und darum wird er in Kapitel 2 immer genannt Yahweh, Herr. Und weil er Schöpfer ist, Elohim, also der Herr Gott. In Kapitel 1 fällt auf, da wird immer gesprochen über Gott, Elohim, weil es da einfach um den Schöpfer geht und nicht die Beziehung zum Menschen im Vordergrund steht. So erklärt sich der unterschiedliche Gebrauch der Gottesnamen. Nun ist es so, in Kapitel 2, Vers 19, da ist das Wort für er bildete, aus dem Erdboden alles Tier des Feldes, er bildete es auf Hebräisch Vayitzer. Und Vayitzer ist eine Erzählform des Verbs im Hebräischen und das kann übersetzt werden im Deutschen mit Imperfekt, also heute sagen wir besser Präteritum, das ist unsere Erzählform, ja? Wenn wir erzählen, erzählen wir im Präteritum. Aber in manchen Stellen im Alten Testament muss man die gleiche Form mit Plusquamperfekt, mit Vorzeitigkeit übersetzen. Da kann man also verschiedene Beispiele bringen, die ganz zwingend unmöglich mit Präteritum, sondern mit Vorzeitigkeit übersetzt werden müssen. Und so ist das Problem bereits gelöst. Vers 19. Und der Herr Gott hatte aus dem Erdboden alles, alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und dann kommt Vayaveh. Und das heißt, und so brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Also ein bisschen Hebräisch, Kenntnis und schon ist das Problem vom Tisch. Denn die zeitliche Reihenfolge ist in Kapitel 1 absolut klar gemacht. Und in Kapitel 2 geht es also hier nur um einen zeitlichen Rückgriff, den wir mit Plusquamperfekt, aber im Hebräischen wird das auch ausgedrückt durch die Vayikdol-Form. Also hier Vayitzer und dann Vayaveh. Eine ganz andere Schwierigkeit. Der Hase, ein Wiederkäuer. Fragezeichen. In 3. Mose 11 wird gesprochen über reine und unreine Tiere, welche Tiere Israeliten essen dürfen, die koscher sind und welche nicht. Da wird erklärt, bei den Säugetieren sind nur die Tiere genießbar für Israeliten, die Wiederkäuer sind und Spalthufer. Also so wie Kühe, Schafe, Ziegen und so weiter. Und dann heißt es in 3. Mose 11, Vers 4 und 6, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Den Hasen, den ihr wiederkäut, aber ihr habt keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Ja, und das hat viel, viel Spott über die Bibel ausgelöst. Dass Leute gesagt haben, seht ihr, die Bibel irrt sich sogar in so grundlegenden Dingen. Der Hase sei ein Wiederkäuer. Und jeder weiß doch, dass das nicht der Fall ist. Und das kann man ja immer wieder prüfen, wenn man eine Kuh aufschneidet nach der Schlachtung. Da kommen 4 Mägen, typisch für die Wiederkäuer, raus. Aber man kann so viele Kaninchen schlachten und Hasen, wie man will. Und da kommt immer nur ein Magen raus. Also wie kann die Bibel so etwas sagen? Ich weiß von einem Tierarzt, der seinem gläubigen Vater gesagt hat, weißt du, ich kann nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn die Bibel sich sogar so irrt, eben in diesen Dingen, und sagt, dass der Hase ein Wiederkäuer sei, kann ich doch der Bibel nicht Vertrauen schenken. Und eines meiner Kinder hat das in der Sekundarschule erlebt, da hat die Lehrerin, die hat sich als sehr starke Feindin des christlichen Glaubens entpuppt, hat den Kindern so erklärt, wie die Bibel völlig daneben sei und die Bibel behaupte, der Hase Wiederkäuer. Nun, die Wissenschaft ist eben etwas, das sich entwickelt. Und so macht die Wissenschaft ständig Fortschritte. Erst 1882 wurde die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Und zwar damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Seither ist es bekannt. Aber das ist natürlich so, dass es oft so 30 Jahre dauert, bis das in der Schule auch bekannt ist. In der Forschung, bis es in die Schule kommt. Aber eben, wir sehen, zuweilen kann das auch mehr als 100 Jahre dauern. Und ist immer noch nicht da. Ja, die Hasen und Kaninchen haben tatsächlich eine spezielle Art des Wiederkäuens. Und zwar so, sie fressen die Nahrung, ganz normal, wie wir es essen. Aber dann, nach dem ersten Durchgang, kommen grüne Kügelchen raus. Also nicht die braunen, die sind bekannt, sondern kleine grüne Kügelchen. Und die werden oft direkt am Hintern werden die wieder aufgefangen und gefressen. Also die sind sehr beweglich, diese Tiere. Und das machen sie übrigens meistens nachts. Und drum war das in der Wissenschaft so lange nicht bekannt. Ich war auch Wissenschaftler, schlafen nachts meistens. Und das ist auch gut so. Also hier kann man sagen, die Wissenschaft hat wirklich gegenüber der Bibel hier 3500 Jahre geschlafen. Denn 3. Mose 11 wurde geschrieben im Jahr 1606 vor Christus. Im Jahr des Auszuges aus Ägypten. Aber eben auch da, Demut hätte geholfen. Dass man sagt, ja, ich weiß irgendwie nicht, wie man das genau verstehen soll. Es ist seltsam. Übrigens, es heißt nicht, der Hase ist ein Wiederkäuer, sondern der Hase wiederkäut. Und so ist es eine spezielle Art des Wiederkäuens. Übrigens hat man festgestellt, beim zweiten Durchgang können die Hasen eben harte Gräser richtig aufspalten, was beim ersten Mal nicht möglich ist. Ich war unser Jüngster, jetzt ist es nicht mehr so, aber noch vor Jahren hat er gerne Kuh gespielt im Garten und dann wollte er Gras fressen. Und da musste ich ihm erklären, er soll das nicht so tun, weil wir sind keine Kühe. Kühe haben Mägen, die können diese harte Zellulose der Gräser können sie aufspalten, das können wir nicht. Eben, er soll Salat essen, das ist dann etwas anderes. Ja, das ist so eine Sache mit den Kindern. Aber eben, das ist nicht für uns gemacht. Aber eigentlich ist vieles, was der Hase frisst, auch nicht für ihn gemacht, wenn er nur einmal einen Durchgang haben würde. Aber mit dem zweiten Durchgang kann er's. Und noch was, er kann zum Beispiel auch Vitamin B aus der Nahrung gewinnen. Und das Ganze ist so wichtig, man hat Hasen oder Kaninchen versucht zu hindern an dieser Art des Wiederkäuens. Nach 3 Wochen sind sie tot. Es ist also lebensnotwendig, was da in 3. Mose 11, 4 und 6 steht. Ein anderes Beispiel aus der Biologie. Die Bibel spricht über Wintervorräte der Ameisen. Aber in der Wissenschaft hat man gesagt, das ist ein klarer Fehler. Das gibt es nicht. Ameisen sammeln nicht im Sommer für den Winter. Und trotzdem, das Ganze wird sehr klar in der Bibel gelehrt, nämlich zweimal. Der weise König Salomo schreibt in Sprüche 6, Vers 6, um 1000 vor Christus, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Und Agur ben Jacke in Sprüche 30, Vers 25 sagt, die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Also die Forschung glaubte ursprünglich nicht an Wintervorräte bei Ameisen, bis dann um 1880 J.T. Muggeridge und H. McCook die Entdeckung machten, es ist doch so. Und auch Microsoft weiß das in der Zwischenzeit. Dieses Bild hier stammt aus dem Microsoft-Lexikon Encarta. Und sehen Sie diesen Ameisenbau mit den verschiedenen Wohnungen und Abteilungen, ja, und ganz da unten haben wir einen Bereich, der ist angeschrieben mit Wintervorratskammer. Übrigens, bei der biblischen Ameise geht es speziell um Messor semirufus. Eine andere Frage. Gab es Belsazar? Hier das berühmte Bild von Rembrandt. Ja, weil Belsazar sieht gerade an der Wand die Schrift Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Nun, vor 1854 gab es keine von der Bibel unabhängige Quellen, die von einem König Belsazar sprachen. Auch die alten griechischen Historiker um etwa 400 vor Christus kannten keinen Belsazar von Babylon. Und so haben Kritiker gesagt, Belsazar ist eine erfundene Gestalt. Ich weiß, man hätte auch sagen können, zwar in der Literatur, die wir haben, haben wir keinen Hinweis, aber in der Bibel haben wir eine Quelle. Die spricht von einem Belsazar. Nein, man argumentiert eben immer zu Ungunsten der Bibel. Also, wenn nur die Bibel davon spricht, dann ist die Bibel falsch. Aber ab 1854 wurden Keilschrifttafeln, originale Tafeln aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, das ist die Zeit von Daniel, gefunden. Und die erwähnen Belsazar, und zwar als Vizekönig von seinem Vater Nabonid, der Abschied genommen hatte und in die Wüste ging. War nicht so groß aufs Regieren ausgerichtet. Ja, und jetzt ist dieser Belsazar belegt. Und noch etwas Interessantes. Jetzt wissen wir plötzlich auch, warum in Daniel 5,29 Belsazar, dem Daniel sagt, wenn du diese Schrift an der Wand deuten kannst, wirst du der Dritte im Reich werden. Bitte schön, wenn schon der Zweite nach Belsazar, oder? Warum der Dritte? Nun, er war ja der Zweite. Belsazar war der Vize seines Vaters Nabonid. Nabonid wird nicht in Daniel 5 in der Geschichte genannt, aber er wird vorausgesetzt. Und jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Wenn schon die griechischen Geschichtsschreiber, sagen wir um 400 und danach vor Christus, nichts mehr wussten von einem Belsazar, das Buch Daniel aber doch, ist das ein Hinweis, dass eben das Buch Daniel so alt ist, noch aus der Zeit, wo man Belsazar sehr wohl kannte. Ja, wenn wir schon beim Buch Daniel sind, mit seiner erstaunlichen Prophetie, dann noch ein Argument, das man vorgebracht hatte, um das Buch Daniel mit seiner erstaunlichen Prophetie zu diskreditieren. Fantasiereich Medien. In der Bibelkritik, und man kann das nachlesen in der Alttestament-Einleitung von Otto Eisfeld, das war in der Vergangenheit einer der ganz großen Bibelkritiker in der Theologie. Also wenn man liberale Theologie studiert in Zürich, in Basel oder wo auch immer, dann wird man um eine Einleitung von Otto Eisfeld nicht herumkommen. Und da findet man eben die Behauptung, das Buch Daniel sei eben von jemandem geschrieben worden, in viel späterer Zeit, und der habe die Geschichte nicht mehr so gut gekannt. der sei davon ausgegangen, dass es einmal ein unabhängiges medisches Reich gegeben habe. Hat es ja nicht gegeben, sondern es gab das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel und dann kam das medopersische Reich, danach das griechische und dann das römische Reich. Ja, und so wird also da behauptet, die vier Weltreiche im Buch Daniel, Kapitel 2 und Kapitel 7, das ist folgendes. Babylon ist das erste Weltreich. Dann, das wäre der Löwe mit den Adlersflügeln. Und dann komme ein Reich Medien, das sei der plumpe Bär. Und danach komme das Reich Persien, das sei dann der Leopard mit den vier Köpfen und vier Flügeln. Und dann das schreckliche Tier mit den 10 Hörnern, das sei Griechenland, das Reich von Alexander dem Großen. Aber da muss man kein Spezialist sein für Geschichte und oder für alte Sprachen. Man muss einfach die Bibel lesen. In Daniel 5, 28 sagt doch Daniel die Schrift an der Wand deutend Peres. Das Wort Peres an der Wand heißt, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Also er sagt, mit Babylon ist jetzt Schluss, jetzt kommen die Meder und Perser. Und tatsächlich in dieser Nacht der letzten Party von Belsazar hatten die Priester von Babylon, die verbündet waren mit den Medern und Persern, die Tore geöffnet und die Armee von König Kores von Persien kam hinein in die Stadt. In einem Putsch wurde Belsazar durch einen Schwertstreich beseitigt. Und dann kam das medopersische Weltreich an die Macht. Also, das Buch Daniel macht ganz klar, die Abfolge ist eben nicht so, sondern korrekt. Babylon, Medopersien, Griechenland und das vierte Reich ist eben Rom. Das nächste Weltreich in der Geschichte. Aber jetzt dreht sich natürlich nochmals der Spieß. Warum kam man auf die Idee zu behaupten, Daniel spreche von einem unabhängigen medischen Reich? Ja, ganz einfach. Die sagten ja, das Buch Daniel sei eine Fälschung aus der Zeit von 165 vor Christus. Ja, und da ist dann die meiste Prophetie des Buches Daniel ist erfüllt. Also ihn angesetzt auf 165. Aber wann kam das Land Israel unter die Herrschaft der Römer? Erst durch den Einmarsch am Yom Kippur 63 vor Christus, als Pompeius mit der römischen Armee Jerusalem besetzte. Also das römische Reich kam in der Geschichte Israels eben erst später, im Jahr 63 vor Christus. Und das würde ja bedeuten, dann hätte ja das Buch Daniel noch das römische Reich zukünftig angekündigt. Dann wäre da korrekte Prophetie. Kann ja nicht sein. Und da hat man einfach aufgespaltet, die vier Reiche sind Babylon, Medien, Persien, Griechenland. Ja, und der Fälscher aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, der wusste eben nicht, dass dann später noch das römische Reich kam. Aber die Wahrheit ist genau eine andere. Das Buch Daniel spricht von diesen vier Reichen und so hat es sich auch erfüllt. Also das war ein Wunschdenken der Kritiker. Nur, das sollte heißen, vier Perserkönige. Daniel 11, Vers 2. Da spricht ein Engel zu Daniel und enthüllt ihm die Zukunft. Ausdrücklich wird in Kapitel 10 schon gesagt, das war zur Zeit des persischen Königs Kores, der über das medopersische Weltreich regierte. Und jetzt sagt der Engel in Daniel 11, Vers 2, und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Dann wurde gesagt, sieht man hier, der Schreiber des Buches Daniel, dieser Fälscher, der habe gemeint, es gäbe nur 4 Könige im Persischen Reich. Eben, das wird ja angesetzt auf die Zeit von Kores oder Kyros. Und dann wird hier gesagt, siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen. Und da sieht man also, der hatte gar keine Ahnung von Geschichte und darum ist es so falsch beschrieben. Ja, es ist gefährlich, die Bibel anzugreifen, weil am Schluss ist man selber der Dumme. Übrigens wird ja hier im Text nicht gesagt, siehe, es werden nur noch 3 Könige in Persien aufstehen, sondern es wird gesagt, siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen. Also es kommen noch 3 Herrscher dazu. Und dann wird gesagt, und der 4. wird größeren Reichtum erlangen als alle. Also dann kommt ein 4. und der wird ganz besonders reich sein. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Der wird dann einen furchtbaren Krieg inszenieren gegen Griechenland. Und genau so ist es in der Geschichte gekommen. Also eigentlich hätten ja die Kritiker sagen sollen, nur 5 Perserkönige. Aber sie haben nicht mal den Text richtig verstanden. Und haben gemeint, da heißt es noch 3 Könige und eben quasi dieser 3., das sei dann eben der 4. Nein, sie müssen, wenn schon rechnen, Kyros, dann kommen 3 und dann noch einer und der wird dann ganz besonders reich sein. Nun, die Reihenfolge der Geschichte war genau so. Da war zuerst dieser König Kores, der im Jahr 539 Babylon erobert hatte. Danach folgte, wie der Engel sagt, es werden noch 3 auftreten, Kambyses, 530 bis 522 vor Christus. Danach kam Gaumata, der ist nicht so bekannt. Er wird auch genannt Pseudosmerdis bei den Griechen. Der hat nur ein paar Monate im Jahr 522 vor Christus regiert. Drittens, Darius der Erste Hystaspes, 522 bis 486 vor Christus. Und dann Nummer 4 in dieser Zählung ist dann Xerxes der Erste, 486 bis 465 vor Christus. In der Bibel heißt er Ahasveros. Das ist der Mann der Esther, der ja sprichwörtlich reich war. Das Buch Esther beginnt ja auch schon mit einem Fest, also ein gigantisches Fest, ein halbes Jahr. Und da präsentiert er seinen ganzen Reichtum. Und aus der Geschichte wissen wir, das war einer der reichsten Männer in der gesamten Geschichte bis dahin. Übrigens, alle anderen Könige sind in der Bibel auch erwähnt. Also dieser Kambyses wird in Esra 4,6 genannt Ahasveros. Das ist ein anderer Ahasveros. Und dann der Gaumata Pseudosmerdis, das ist der Artasasta in Esra 4, Vers 7, der nur ein paar Monate regierte. Und dann der Darius, der erste Hystaspes, ist in der Bibel in Esra 4, Vers 5 Darius. Und eben der Xerxes, so nannten ihn die Griechen, entspricht dem Ahasveros in Esther 1, 1. Der war sprichwörtlich reich und er hatte einen Wunsch, das Königreich Griechenland sollte zum persischen Weltreich, das ja damals bis nach Indien ging, einverleibt werden. Er war nicht zufrieden mit diesem asiatischen Reich. Er wollte da, und ein bisschen afrikanisch, er wollte auch noch europäischen Boden. Schon sein Vater hat das versucht, aber es ist nicht gelungen. Und so hat dieser Xerxes, dieser Ahasveros, einen Reichtum aufbauen können und damit eine Armee, wie die Welt das bis anhin noch nie gesehen hatte. Und dann glaubte er, jetzt kann ich Griechenland besiegen. Und da kam es zu den sogenannten persischen Kriegen. Vielleicht, wenn man sich noch zurückerinnert an die Schule, hat man das mal durchgenommen, das war ein Thema. Die Perserkriege. Und dann in der Schlacht von Salamis, 480 vor Christus, haben diese heldenmütigen Griechen Ahasveros kläglich in die Knie gezwungen. Und der hat einen Verlust an Reichtum erlebt, etwas Unglaubliches. Aber obwohl die Griechen damals gesiegt haben, das hat tiefe Wurzeln, tiefe Narben in der griechischen Seele hinterlassen. Da war ein Rachegedanke entstanden, der sich von Generation zu Generation weitergab. Nun, schauen wir noch mal an, was die Bibel sagt. Ich will die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Haben wir gesehen, drei. Und dann kommt ein vierter. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Es wird nicht gesagt, er wird sie besiegen. Aber er wird alles aufregen. Und hat dann eben eine bittere Niederlage erlebt. Und jetzt lese ich einen Vers weiter in Daniel 11. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat, denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden mit Ausschluss von jenen. Wer hier beschrieben wird, ist kein anderer als Alexander der Große. Aber das war dann 150 Jahre später. Und seine Idee als 20-Jähriger war ein Rachefeldzug gegen Persien als Antwort auf die damaligen Perserkriege. Darum kommt das im nächsten Vers. Das ist jetzt die Reaktion auf Ahasveros, auf Xerxes. Und so war das wirklich ein tapferer König, dieser Alexander, der mit 10.000 Soldaten aufstand und Richtung Osten. In sagenhaften 13 Jahren hatte er das ganze persische Reich bis über den Indus hinaus in die Knie gezwungen. Aber dann, 33-jährig in Babylon, starb er wahrscheinlich an Malaria. Er wollte den Turm von Babel wieder aufbauen. Dann war er weg, war aus. Und der Bibeltext sagt, er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, kurz danach, eben noch als junger Mann, ja, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Ja, es war so, 33-jährig starb er, hatte ein Reich mit europäischen, afrikanischen und besonders asiatischen Gebieten. Und da gab es keinen Nachfolger aus seiner Familie. Es war zwar noch ein Junge unterwegs, Mutter war schwanger, aber der konnte nicht Nachfolger werden. Und so stritten sich die Generäle von Alexander dem Großen um die Nachfolge. Das gab dann eben diese erbitterten Bürgerkriege, die sogenannten Diadochenkriege. So hat man das in der Schule noch gelernt. Die Diadochenkriege. Und am Schluss war das riesige Reich Alexanders in vier große Blöcke auseinandergerissen. Und wenn man auf einem historischen Atlas aus der Schule nochmals nachschaut, dann sieht man, die sind ganz klar zuzuordnen den vier Himmelsrichtungen. Norden, Süden, Osten, Westen. Sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. War nicht für Herkules, dieser kleine Junge, der unterwegs war. Aber nicht für sein Nachkommen wird es sein und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hatte. Es war ja in vier Teile zerschlagen. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, nämlich seinen Generälen, mit Ausschluss von jenen. Das bezieht sich zurück auf seine Nachkommen. Es sind zwar Nachkommen da, aber die sind ausgeschlossen. Genau so hat es sich erfüllt. Ja, und dann noch etwas zu den Jahreszahlen im Buch der Könige. Im Buch der Könige lesen wir immer, welche Könige regiert haben im Südreich Juda, Hauptstadt Jerusalem, nach dem Tod von Salomo. War das Rehabeam, 17 Jahre, Abiam, 3, Asa, 41, Josaphat und so weiter. Und dann wird immer auch gesagt, welche Könige im Nordreich der 10 Stämme Israels geherrscht haben. Nach Salomo war das Jerobeam, 22 Jahre, Nadab, 2 Jahre, Baesa, 24, Ela, 2, Omri, 12, Ahab, 22, Ahasia und so weiter. Und da wird auch immer wieder werden Verknüpfungen gemacht. Im so und so vielten Jahr des Königs von Israel bestieg der und der König von Juda den Thron. Da kann man also immer schön die chronologische Beziehung machen zwischen Nordreich und Südreich. Aber das ist schon bekannt seit über 2000 Jahren. Diese Zahlen bringt man nicht zusammen. Einfach hoffnungslos. Also es war schon in vorchristlicher Zeit bekannt, weil die älteste Bibelübersetzung, die griechische Septuaginta, im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten angefertigt, die versucht, diese Regierungszahlen zu korrigieren. Aber macht das Ganze noch schlimmer. Also, hoffnungslos. Und der Übersetzer der lateinischen Bibel, Hieronymus, um 400 nach Christus, der hat zwar an die Inspiration der Bibel geglaubt, aber er hat gesagt, man soll die Zeit nicht vergeuden, um das Problem mit den Zahlen lösen zu wollen. Also keiner hat das hingekriegt. Aber ich weiß noch, vor Jahren hat einer der größten Archäologen, ein Ägyptologe, Kenneth Kitchen, übrigens ein gläubiger Mann, lebt heute noch, er hat gesagt, wahrscheinlich steckt da ein Zählsystem dahinter, das wir heute nicht mehr kennen. Das war Demut von einem Mann, der besonders viel wusste über die Umwelt der Bibel. Aber er sagte, wir sind ja beschränkt und da ist wahrscheinlich ein Zählsystem dahinter, das wir nicht mehr kennen. Und schauen wir mal, ich habe jetzt da eine Liste gemacht von Rehabeam bis Josaphat und Jerobeam bis Ahasia. Und zwar ist es so, in 1. Könige 22, Vers 52 wird gesagt, das 18. Jahr Josaphats war das zweite Jahr von Ahasia. Also darum habe ich da bei Josaphat 18 Jahre und da bei Ahasia 2 Jahre. Das sollte also identisch sein. Jetzt zählt man zusammen in Juda, 17 plus 3 plus 41 plus 18 gibt 79. In Israel 22 plus 2 plus 24 plus 2 plus 12 plus 22 plus 2 gibt 86. Man kann so weiterfahren und man bringt es nie zusammen. Und da haben viele Kritiker gesagt, das sind einfach hoffnungslos schlecht überlieferte Zahlen. Nun ist es aber so, im Nahen Osten gibt es unterschiedliche Arten, wie man zählt, Regierungsjahre zählt. Und jetzt werden wir gleich sehen, das war in Israel offensichtlich auch so. Es gab nämlich unterschiedliche Zählungen. So. Übrigens, da im Hintergrund sieht man die Königsgräber Judas in Jerusalem, in der Davidstadt. Also, in Juda rechnete man mit einem Thronbesteigungsjahr. In Israel jedoch nicht. Also, wenn, sagen wir, jetzt in diesem Monat jemand Bundesrat wird. Das ist also immer noch 2010, oder? Jetzt würde man das bezeichnen in der Bibel in Juda als das Thronbesteigungsjahr. Und man zählt dann erst das Jahr 1 ab Januar 2011. Ja? Und dann 2012 wäre dann Jahr 2 und so weiter. Aber eine andere Art, und das war in Israel bei den 10 Stämmen so, das Thronbesteigungsjahr wird schon gezählt als 1. Dann wäre also 2010 1, 2011 schon 2, 2012 wäre dann 3. Und da gäbe das eine Differenz von einem Jahr, nicht wahr? Also, das Thronbesteigungsjahr fällt dann immer mit dem angefangenen Jahr des Vorgängers zusammen. Ja, nicht wahr? Jetzt hat da ein Herr Merz in der Schweiz geherrscht, aber immer noch in 2010, ja? Und wenn man jetzt hypothetisch ansetzen würde, jetzt kommt die Nachfolge kommt jetzt gerade im gleichen Jahr, dann ist das letzte Jahr von März ist das gleiche Jahr 2010 wie dann der Nachfolger, oder? Und da muss man aufpassen, dass man da nicht plötzlich von zwei Regierungsjahren spricht. Denn das Thronbesteigungsjahr fällt ja immer mit dem angefangenen Jahr des Vorgängers zusammen. Ja, und jetzt können wir das mal so gegenüberstellen. In Juda rechnet man also Thronbesteigungsjahr, dann 1, 2, 3, 4. In Israel war das Thronbesteigungsjahr bereits das Jahr 1, 2, 3, 4, 5. So entsteht eine Verschiebung um ein Jahr. machen wir das. Probe aufs Exempel. Also, in Israel, anstatt 22 Jahre, zähl 21. Nadab 2, 1. Weiser 24, 23. Ela 2, 1. Omri 12, 11. Ahab 22, 21. Ahasia 2, 1. Jetzt zählen wir zusammen, gibt 79. Genau wieder. Alle Zahlen gehen auf. Keine Zahl muss irgendwie korrigiert werden. Das ist fantastisch. Jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Die Abschreiber der Bibel wussten schon vor mindestens 2300 Jahren, mit diesen Zahlen gibt es ein mathematisches Problem. In der Übersetzung haben Juden versucht, das anzupassen in der Septuaginta. Weil Juden waren mit den Übersetzungen waren sie ziemlich frei. Aber wenn es ging um das Abschreiben des hebräischen Textes, da musste man so abschreiben wie in der Vorlage, auch wenn man das Gefühl hatte, es sei ein Fehler. Und so wurden streng diese Zahlen überliefert, so wie sie sind, obwohl man 2300 Jahre mindestens meinte, da sei ein Fehler vorhanden. Und das zeigt also, wie exakt und genau die Bibel abgeschrieben wurde. So, und noch ganz kurz zum Schluss. Um wie viel Uhr wurde Christus gekreuzigt? In Markus 15, 25 heißt es nämlich, es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. In Johannes 19, Vers 14 steht, es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er, Pilatus, spricht zu den Juden, siehe euer König. Also nach dem Johannesevangelium, um die sechste Stunde war Christus immer noch vor Gericht, gar noch nicht gekreuzigt. Aber in Markus steht, um die dritte Stunde wurde er gekreuzigt. Jetzt könnte jemand sagen, ja, vielleicht ist das ein Übersetzungsproblem. Nein, natürlich nicht. Das steht im Kontext genauso. Vielleicht ist das in gewissen Handschriften ein Abschreibefehler. Nein, ist auch nicht ein Problem des Abschreibens. Ja, was jetzt? Es gab damals zwei Arten, die Stunden zu zählen. Denn die Juden hatten ihre eigene Art des Zählens und die fremde Macht, die Römer, seit 63 vor Christus, die haben ihre eigene Art gehabt. Also die römische Zeitrechnung zählte die Stunden ab Mitternacht, so wie wir das machen, ja? Und die jüdische Zeitrechnung zählt ab Sonnenaufgang die Stunden. Darum also im Frühjahr wäre dann die dritte Stunde ungefähr 9 Uhr morgens. Nun ist es so, Markus benutzt die jüdische Rechnung und Johannes die römische Rechnung. Also um 6 Uhr morgens, sechste Stunde nach Johannes 19, war der Herr Jesus noch vor Pilatus. Aber um die dritte Stunde, 9 Uhr, wurde er gekreuzigt. Und so ist das Problem vom Tisch. Übrigens, in Johannes 1 sieht man das auch. Da sind zwei Johannes-Jünger, die wollen nun Jesus Christus nachfolgen. Und dann heißt es, der Herr sagt ihnen, was suchet ihr? Und sie wollten bei ihm bleiben. Und dann sagt er, kommet und sehet. Und das war um die zehnte Stunde. Und dann heißt es, jenen Tag blieben sie bei ihm. Wäre das jetzt jüdische Rechnung im Johannesevangelium, dann wäre ja die zehnte Stunde 4 Uhr nachmittags. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, sie blieben jenen Tag bei ihm, nämlich von 4 Uhr nachmittags bis 6 Uhr, dann begann ja der neue Tag. Ja, aber wenn wir eben im Johannesevangelium die römische Zeitrechnung haben, ab Mitternacht war das 10 Uhr morgens. Und dann blieben sie jenen Tag bei ihm. Ja. Und noch ganz kurz, letztes Beispiel, die Bekehrung des Saulus. Die Bekehrungsgeschichte des Saulus wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt. Kapitel 9 wird es berichtet. 22 von Paulus erzählt. 26 von Paulus nochmals erzählt. Da steht doch in Apostelgeschichte 9, Vers 7, als Saulus damals noch die Christen verfolgte bis nach Damaskus. Die Männer aber, die mit ihm, mit Saulus, des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. War Jesus Christus, erschien ihm und rief vom Himmel her, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und da wird erklärt, die Männer, die mit ihm kamen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Und nun erzählt Paulus in Kapitel 22, 9, die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich mag mich erinnern, als Teenager war ich am Bahnhof in Zürich und musste warten auf den Zug nach Hause, aus der Schule. Und dann habe ich die Zeit jeweils oft ausgenutzt, um Traktate zu verteilen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und da habe ich mit jemandem gesprochen und dann hat er sich so irgendwie zugeknüpft, gezeigt und ich habe dann irgendwie angesprochen, ja, es gibt halt Leute, die denken, es gäbe Widersprüche in der Bibel und so weiter. Und irgendwie so sind wir dann noch weitergekommen und dann hat er gesagt, ja, er beschäftige sich im Moment sehr mit dieser Frage der Widersprüche in der Bibel. Er sei Theologe. Und dann habe ich gefragt, ja, wo sehen Sie ein intellektuelles Problem? Und dann sagte er, ja, in der Bekehrungsgeschichte von Saulus. Genau dieser Widerspruch. Hörten, sahen nicht. Und am anderen sahen, hörten nicht. Da habe ich ihm erklärt, in Apostelgeschichte 9, nicht wahr, ist es nicht das Gleiche. Hier steht, sie sah niemand, keine Person. Aber in Kapitel 22 wird gesagt, sie sahen das Licht. Das ist nicht das Gleiche. Niemand und das Licht. Sie sahen keine Person, aber sie sahen das Licht. Ja, was ist jetzt mit dem Hören? Nun, ich habe ihm erklärt, in der Grammatik ist es so, in Kapitel 9, da ist es, sie hörten die Stimme, das ist akouo, hören, plus Genitiv. Die Stimme steht im Genitiv. Während in Apostelgeschichte 22 ist es akouo, und die Stimme steht akkusativ. Also, akouo mit akkusativ, das heißt, wen hören die Stimme? Und akouo mit Genitiv heißt hören von wovon? Von der Stimme. Und der Unterschied ist der, wenn Lukas sagt, sie hörten nicht die Stimme, dann heißt es, sie verstanden den Inhalt nicht. Aber wenn es heißt, sie hörten von der Stimme, dann heißt es, sie hörten akustisch, dass da jemand spricht. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, man ist im Saal, viele Leute sprechen durcheinander, man hört Stimmen, aber man kann nicht wahrnehmen, was die Leute sagen. Man kann von der Stimme hören, aber nicht die Stimme. Ja? Und so fassen wir das zusammen. Apostelgeschichte 9, Vers 7. Die Begleiter hörten die Stimme, aber sie sahen niemanden. Apostelgeschichte 22, 9. Die Begleiter sahen das Licht, aber sie hörten nicht den Inhalt der Botschaft. Nochmals, die Begleiter sahen das Licht, aber nicht Jesus Christus. Sie hörten den Klang einer Stimme, aber sie verstanden nicht den Inhalt. Ja, man muss ein bisschen arbeiten, manchmal. Und wird nicht alles so in den Schoß geworfen. Aber es steht ja auch in den Sprüchen, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Und was man kaufen muss, das kostet etwas. Das kommt nicht gratis. Und so ist es eben, wenn wir dieses Vertrauen haben, ich weiß, wem ich geglaubt habe, dann wird man Lösungen finden, die Kritiker wären nie auf diese Lösungen gekommen. Das ist der Punkt. Die verbauen sich selber die weitere Forschung und damit auch die Ergebnisse und die Lösungen.